und dass wir nochmal den Marek Krasitz begrüßen zu dieser Veranstaltung. Eine Lesung mit seinen Charters in der Übersetzung von Ernst Gosnow. Ich darf Ihnen ganz kurz etwas zu den beiden Herrschaften sagen. In Summe etwa werden Sie 35 Minuten lesen. Im Anschluss wäre die Möglichkeit, so 10 Minuten etwa Fragen zu stellen. Kurz zum Text, zur Person. Es ist alles gestattet. St. Charters ist eigentlich sehr bekannt für seine Forschung über die Bluesmusik. Er hat dazu einige Bücher veröffentlicht. Natürlich sind alle Bücher, die heute, aus denen heute gelesen wird oder die überhaupt im Rahmen dieses Festivals erwähnt werden, alle zu halten am Buchstand. Da sollten Sie sich unbedingt umschauen, weil einiges da zu entdecken ist, was es dort am europäischen Markt eigentlich nicht häufig zu sehen gibt. In Folge allerdings hat er sich natürlich nicht nur mit der Bluesmusik, sondern auch mit dem verwandten Bereich der Beat-Szene auseinandergesetzt, die natürlich gerade mit dem Musikalischen sehr eng verwoben ist, und hat dort auch einiges geleistet als Verleger, als Förderer von jungen Talenten, und hat sich dann auch selbst hervorgetan als Dichter und Verfasser eigener Texte, von denen wir heute 5 in Übersetzung hören werden. Ich darf kurz Sam Charters auf die Bühne bitten. Ernst Gosnow wird die Übersetzungen lesen, direkt immer im Anschluss. Er ist hauptsächlich als Schauspieler und Regisseur tätig und hat im Herbst nächsten Jahres Premiere mit seinem Film Der Stille Berg, der im Moment gerade mit Claudia Cardinale gefilmt wird und hoffentlich auch entwickelt wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Vergnügen und im Anschluss eine rege Beteiligung an der Diskussion. Danke.
Hello, thank you for coming, which is, of course, good. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. This problem with language, I don't know what the answer is, and yet all of us who write, we are very aware of the built-in advantages of language, the built-in problems of language. I speak English. I have 500 million speakers. I live in Sweden, and I have many Swedish friends who write magnificent poetry. They have 9 million readers. What a difference. You can write in a different way. And yet, this year, my friend Thomas Tranströmer, whom I translate, won the Nobel Prize. So, I often recorded in Africa, and in the villages where I was recording, people had to speak at least 2 languages. They had to learn the colonial language, and they had to learn their own tribal language. So if I could go into a village in one of the ex-English colonies, I would always find a school teacher. I would find someone to speak to who could then speak the native language. And if I were in the French-speaking one in Senegal or then again, the same situation. So I want to say for myself, I volunteer. I will learn any second language that the whole world decides on, unless it's Chinese, maybe. So that's a little too hard to learn. I want to thank people who I'm working with. The translations for these have been done by a very dear friend in Stockholm who was married to a poet and knows poetry very well. She is also Austrian. Her name is Helene Etzelsdorfer-Polite. There she is. And the other half of these poems, when they are read in the real language, is going to be read by this new friend, Ernst Gosnow, filmmaker, marvelous documentary filmmaker, who is now editing his first feature film.
Well, it got sold, if you mean that.
That's all that matters. I told him that these are all autobiographical poems, and he should, when he reads them, he should think that he wrote them. And now he's really convinced that he did. So we're going to. I'm going to read 5 short poems, rather short, because I don't like the kind of quality of monologue that these times turn into. I want you to talk to me. So after I've read these 5 poems, think about them as I'm reading them. if there's something you'd like to say, any question. And also, my dear friend has volunteered to translate anything, question, answer from whichever language is pertinent. So I chose five very different poems and different kinds, maybe different kind of autobiographical poems. The first one is kind of a descriptive poem about how it feels to be up here reading your poem. This is quite a very complicated moment. Poem called On Readings. No, don't look at me while I'm standing here reading this poem. I'm naked when I write a poem. Stripped, bare, skin naked. And I'm naked now as I read it. I only have this piece of paper to hold in front of me, and I have to lift it up to read the words. No, don't look at me. Think of this piece of paper, this poem, like that little cape that a bullfighter has in the sun-drenched arena. What is moving isn't me, it's the poem. So think of the poem. The poem is there in that flash of movement, in all that noise. So don't look at me. Look at the poem.
Überlesungen. Nein. Zieh mich nicht an. Während ich hier stehe und das Gedicht lese. Ich bin nackt, wenn ich ein Gedicht schreibe, entblößt, zur Schau gestellt. Und ich bin nackt jetzt, wenn ich es vorlese. Ich habe nichts als dieses Blatt Papier, das ich vor mir hinhalte. Und ich muss es hochheben, um die Worte zu lesen. Nein, sieh mich nicht an. Denke an dieses Blatt Papier, dieses Gedicht, als das purpurrote Tuch des Stierkämpfers in der Arena, von Sonne getränkt. Was sich bewegt, bin nicht ich, es ist das Gedicht. Dort, dieser leuchtende Blitz von Bewegung in all dem Getöse. Sieh mich nicht an. Sieh das Gedicht.
Actually, he did write the poem.
This is another poem. I think sometime, and I'm of course waiting for the wonderful reading, but I think maybe if there is some for whom you are both languages or problem, that if I read the title of the poem in German as best I could, as well as English, you could hear the poem thinking of what the title was about, and then he would of course take over and give us his poem. Here we go. This is the, in English, it's the girl on the other side of the bus. Das Mädchen auf den anderen Seite im Bus. The girl across from me on the bus thinks I'm staring at her, but I'm just trying to read the advertisement over her head. She scowls with pursed mouth, as sour as if I'd reached across the aisle. Tried to touch her, but since to her I look old. But I, as I look at her now, I do look at her, she turns her head, and I realize I know something about her that she doesn't know. I know how she'll look when she's old. I know which of those lines in her forehead now, so smooth, will begin to show their own anxieties, their own worries. I know how that shining hair will twist into dry knots, how her cheeks will soften, grow heavy. But the expressions that will be there on her face, the expressions on her face, they're already there. They're already there. And that's how I'll know her, since they were there when she was already. I'm also sitting across the aisle of the bus, and I know I will like her. Or I would like her
Since I won't see the woman, she will become. But I like her now.
Das Mädchen auf der anderen Seite im Bus. Das Mädchen gegenüber von mir denkt, ich starre sie an. Aber ich versuche nur, die Werbung über ihrem Kopf zu lesen. Scheel sieht sie mich an, den Mund zusammengezogen, so sauer, als hätte ich meine Hand über den Gang gestreckt und versucht, sie anzufassen, denn in ihren Augen bin ich alt. Aber jetzt sehe ich sie wirklich an, als sie den Kopf dreht und ich verstehe. Ich weiß etwas von ihr, was sie nicht weiß. Ich weiß, wie sie aussehen wird, wenn sie alt ist. Ich weiß schon, wie die Linien jetzt so glatt auf ihrer Stirn anfangen werden, ihre eigenen Sorgen zu haben mit alten Gefühlen, weiß, wie das glänzende Haar sich in trockene Knoten verstricken wird, wie ihre Wangen sich formen werden mit neuer Schwere. Der Ausdruck dann in ihrem Gesicht ist gewiss jetzt schon da. Und so würde ich sie erkennen. Denn er war schon da, als sie noch ein kleines Mädchen war. Über den Gang im Bus sehe ich auch, sie wird mir gefallen. Oder sie würde mir gefallen. Denn ich werde die Frau nicht sehen, die sie sein wird. Aber sie gefällt mir jetzt.
I had a wonderful experience when I was coming here. Just walking this morning, I went out walking. It's very beautiful here. And I was looked down on the ground, and I picked up one of these. You know what they are? Here's one with its, you know, its whole shell intact. I grew up with these in Pennsylvania, and my wife says in Connecticut she never saw them, but we have them in Connecticut. We call them Buckeyes, which means the eyes of a male deer, a stag's eyes. What do you call them here? Okay, that's it. So I was very pleased to see a bit of home. And we used to save these as a kid. I'd get bags of them. I'd throw sticks up on the tree and collect them on the ground and get them. And then you put them in the bag and they get all wrinkly, they get all brown, they lose any of the sense of beauty. And I picked this up this morning and I thought, oh, how short beauty lasts. And then I looked up in those mountains and I thought, beauty is eternal. By the way, three of the poems that I'm reading are in this little book of which I have copied, and they're our other copies, if anyone's interested. On we go. A more private poem of simple things and things not so simple. Von einfachen Dingen und nicht so einfach. I don't know of anything as simple as the uneven line of your hair on the slope of your neck when you turn with a sigh as soft as the fingers touch to look away into the room's silences and a flush of light brushes your skin, the light from the window beside the bed. And I don't know anything less simple than the distant noises that interrupted us from the street below, insistences of trucks, bleats of impatient cars. Once I think a van was wedged against a curb, someone was swearing, mumbled conversations of feet on the sidewalk, something was delivered, sometimes someone laughed. And of the simple things, the less simple things, only the simple things are real. the faint sweat on your face as I trace the line of your cheek with my fingers, as your face turns to me again with its smile as shy as sunrise.
Von einfachen Dingen und nicht so einfachen Dingen. Ich weiß von nichts so einfach wie dein Haar, das in Wellen den Hals entlang auf deine Schultern fällt, wenn du dich wendest mit einem Seufzer, so leicht wie die Berührung deiner Finger, hinausblickst in die Stille des Raumes und ein Lichtstrahl von Fenster über dem Bett streichelt deine Augen. Ich weiß von nichts weniger einfach als die entfernten Geräusche, die uns unterbrachen, von der Straße unten, das Beharren von Lastwagen, Gejammer ungeduldiger Autos. Einmal, glaube ich, verkeilte sich ein Lieferwagen an der Bordsteinkante. Irgendjemand fluchte, gemurmelte Gespräche von Füßen am Bürgersteig, etwas wurde geliefert. Dann und wann hat irgendwer gelacht. Und von den einfachen Dingen, den weniger als einfachen Dingen in diesem Augenblick, sind nur die einfachen Dinge wirklich. Der leichte Schweiß auf deinem Gesicht, als ich der Linie deiner Wange mit meinen Fingern folge, das Verweilen deiner Augen, als dein Gesicht sich mir zuwendet, mit seinem Lächeln, scheu wie ein Sonnenaufgang.
Every year on the island of Hydra, outside of the Peloponnesian coast in Greece, they have a festival of the Greek blues, that old song that came from Izmir in 1910-1920, and it deals with hashish, it deals with too much sex, it deals with all the things the blues deal of, but in Greek. And for a long time, these songs could never, the Rebetika songs could never even be played on the Greek radio, so long as the dictatorship was there. So most of them actually were recorded in Chicago. And there's a real sense of the blues in some of those wonderful guitar accompaniments. And I was there one year at the Rebetika conference, and we were all sitting out in an outdoor restaurant, and an orchestra played, one of the greatest of the Rebetika orchestra, young, old, and blending, played. And people often dance in Greece, but a man stood up, an older man by himself, and began slowly to dance to the music. By himself, he paid no attention to us. He only danced. And in the poem, there comes a reference. We often, in all of us as poets, learn from other poets. We build from other poets. We create from other poets. They are our source. And when I wrote the poem, I hadn't understood that I was going to return to one of the great poems of the English language, John Keats. The Ode on a Grecian Urn. And it ends with two of the most famous lines in English poetry. And I hadn't realized afterwards that I echoed these lines. These lines are, beauty is truth, truth, beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. His body moves in solemn measure. This man dancing alone, his arms extended, as if they reached toward another space. Then they take as measured a sweep and point down to his feet. His beard is trimmed, got a gray beard, he wears a tan sweater, brown jerseys, dark rimmed glasses, though his eyes are closed, and he isn't seeing with his glasses, he is seeing something else, this man dancing alone on an island in Greece. He isn't alone, of course. The rough restaurant tables in the darkness under the trees are filled with faces, shadowed under umbrellas as a light rain falls. But this man
who is dancing alone, moves with sure steps over the streaming flagstones that he sees without seeing us as he dances alone without us. He is alone, this man dancing, who doesn't see with his eyes closed, doesn't see the orchestra sitting behind him under the roof, overhang out of the rain. A violin, a baglamas, a sanduri, an accordion, a dark-haired man, kid in a t-shirt with a guitar, singing. A slim young woman in a proper blouse with a who could tend a shop, singing. But the rude pulse of the orchestra, over the rude pulse of the orchestra, over the sounds of the voices, the man goes on dancing alone. Go there without seeing. I understand that the solemn sweep of his movements is telling me that to move as his body is moving and to see as he is not seeing is to know the essence of dance. And it isn't enough if I say that in his measured movement, he has found beauty. What I know is that in his dance, in the silence of his dance, he has found truth. For a moment I wonder, could I find this essence within myself if I stood up and, despite my embarrassment, danced alone? For just a moment in this rain, could we all?
Ein Mann tanzt alleine auf einer Insel in Griechenland. Seine Gestalt bewegt sich in erhabener Weise. Dieser Mann tanzt alleine. Die Arme ausgestreckt, als reichten sie in einen anderen Weltraum. Dann bewegten sie sich in einem Schwung, abgemessen, und zeigen nun auf seine Füße. Es gibt graue Haare in seinem gepflegten Bart. Er trägt einen hellbraunen Pullover über einem braunen Unterhemd und dunkle, umrandete Brillen. Seine Augen sind jedoch geschlossen. Und er sieht nichts. Er sieht etwas anderes, dieser Mann, der alleine tanzt auf einer griechischen Insel. Er ist natürlich nicht allein. Die groben Tische der Gaststätte im Dunkeln unter den Bäumen sind voll mit Gesichtern, Schatten unter Schirmen, denn es regnet leicht. Aber dieser Mann, der alleine tanzt, bewegt sich mit sicheren Schritten über die nassen Steinplatten, die er sieht, ohne zu sehen, ohne uns zu sehen, als er alleine tanzt, ohne uns. Er ist allein, dieser Mann, der tanzt, der nichts sieht mit seinen geschlossenen Augen. Hinter ihm sitzt das Orchester, unter dem Dachüberhang von Regen geschützt, eine Violine, Baglamas, Sanduri, ein Akkordeon, ein dunkelhaariger Mann in einem T-Shirt mit einer Gitarre singt. Eine schlanke junge Frau in einer sauberen Bluse, die ein Geschäft führen könnte, singt. Aber über den hitzigen Puls des Orchesters und über die Stimmen am Tisch hinweg tanzt der Mann weiter, allein. Ich verstehe, dass der feierliche Schwung in seinen Bewegungen mir sagt, sich zu bewegen, wie sein Körper sich bewegt, und zu sehen, wie er nicht sieht. Ist das Wesen des Tanzes zu kennen, und es reicht nicht, wenn ich sage, in seinen abgemessenen Bewegungen hat er Schönheit gefunden. Was ich weiß ist, in seinem Tanz, in der Stille des Tanzes, hat er Wahrheit gefunden. Für einen Augenblick frage ich mich, könnte ich dieses Wesen in mir finden, wenn ich aufstehen würde und trotz meiner Verlegenheit tanzen würde? Alleine? Für nur einen Augenblick im Regen Könnten wir das alle?
Okay, it's 1967. I actually wrote this poem in 1967, and I've waited all this time to read it aloud. I never have before. One thing I'm going to say is that part of the experience of Beat Movement was this wonderful fusion that happened in the late 50s, early 60s, when the poets discovered there were all these incredible jazz musicians, and the jazz musicians discovered there were all these incredible poets, all smoking the same dope. It made an incredible difference. The poets gave the great jazz soloists, it gave them words. And the great poets like Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Getty, who were used to reading, the jazz gave them the pulse. So tomorrow at 1 o'clock, my wife Anne and I, who both grew up in this, we're going to be performing jazz and poetry with a marvelous, marvelous young bass player, Philip Mole. And I guarantee it is poetry and jazz. And I hope we will see you there. Bring your dark glasses and your berets so you'll fit into the universe. Tomorrow at 1 o'clock. Okay, 1967, it was the summer of love. That was the year when San Francisco went crazy. LSD was still legal. There were so many people sleeping out in the streets that they finally just began bringing in trucks of food. The diggers were trying to feed everybody who'd come from high schools all over the United States of America to Haight Ashbury, the great corner of Haight Street and Ashbury, which, to everyone's surprise, had become the center of all this because it was close to Golden Gate Park, where everyone was trying to sleep. And I had a friend, a poet, Michael McClure, one of the fine San Francisco poets, and I went to look for him. And he lives fairly close by, but I didn't know San Francisco, that part of it, so well. So I didn't really know where Downey Street was, and I didn't really know. So I thought, well, I'll start looking for Michael. He's a poet. He's famous. He lives in this neighborhood. People ought to know him. So my poem is called Looking for Michael McClure on the corner of Haight and Ashbury in 1967. Hanging in the dark brown wind fog smells at the corner of Haight and Ashbury, I stand looking for Michael McClure, looking for someone. Someone ask who? Someone must notice poets. Somebody notices the species of gulls, the veins of stones. But who would know? A young woman would know, with packages outside of Drab Mulready's department store. So with my expression interested, but nevertheless polite, I asked, do you know where I could find a poet who lives in the neighborhood, Michael McClure? But she just stares, afraid. Poet? I don't know. No poet. And despite my wistful eyes, I need a haircut, and my shirt's a little sweaty, only a little, but still not like the nice shirt on the plaster cast in the window of Mulready's department store. And she's already leaving, hurrying. Will she look back? The pale, soft mouth, those nervous eyes I never even saw. But I say to myself, only one person, and decide that a serious, yes, serious businessman would know. The unique men's shop, San Francisco's unique, a man just inside the door. Poet, you mean one of them, you know, with all the hair and beads? Just go up to any one of them and smell. And if they smell real strong, it's a poet. And the girl, I just know. What does a poet have to do to be known in his own city? Michael, McClure. I talked to two girls and they just go, The sea drift hangs in wisps over the wooden buildings. I lean against the telephone pole, feeling the cold. I can ask a policeman, I said to myself. Still standing at the corner of Haight and Ashbury, and I push my hands in my pockets to wait for a policeman. Poet? The red face turns, shifting his revolver belt.
stares with metallic suspicion, what do you want him for? If it was all right, you wouldn't ask me. If you do find this poet, what's his name, maybe you better let me know. And he stands on blocking the sidewalk, so to get around him, I have to go up around Downey Street and up around the block and then back to Haight and Ashbury and see outside of Holcomb's jewelry store someone who was once introduced to me as a professor of poetry. Hey! And I smile across the street at him, and I go, he's standing there on the curb with his briefcase, looking professorial. I wait as he thinks a minute. I'm a clerk, poet. Oh no, there couldn't be a poet living around here. I have any number of books, anthologies, essays, and all the poets in them have been dead for years. So I leave. I drift silently, slowly along the street, stopping to stare at store windows to look back at the people still passing the corner. The fog's drab breath empties the streets at Haight and Ashbury, and I stand discouraged in front of a window of electrical appliances. So few signs of a poet in his city. Who listens? Who knows? Who, as he moves with light feet through the city, these cities, these our cities, who calls him?
Auf der Suche nach Michael McClure in der Ecke von Haight und Ashbury. Im Geruch des dunkelbraunen Nebels an der Ecke von Haight und Ashbury stehe ich herum und halte Ausschau nach Michael McClure. Halte Ausschau nach jemandem, den ich fragen könnte. Wen? Es muss Leute geben, die Dichter bemerken. Andere Leute bemerken Arten von Möwen, die Venen von Steinen. Aber wer? Eine Frau, jung, könnte es wissen, mit Paketen von dem trostlosen Mulready's Department Store, also mit meinem Ausdruck interessiert, aber doch höflich, frage ich, wissen Sie, wo ich einen Dichter finden kann, der in dieser Nachbarschaft lebt, Michael McClure? Aber sie starrt mich nur ängstlich an. Dichter? Ich weiß nicht, kenne keinen Dichter? Und trotz meiner sehnsuchtsvollen Augen brauche ich einen Haarschnitt und mein Hemd ist ein bisschen nass vom Schweiß, nur ein bisschen, aber nicht wie das schöne Hemd am Gipsmann im Schaufenster von Mulready's Department Store. Und schon geht sie weiter. Eilt, wird sie zurückschauen? Der weiche, blasse Mund, die nervösen Augen, die ich nicht einmal sah? Aber ich sage zu mir selbst, nur ein Mensch, und entscheidet, dass ein ernsthafter, ja, Geschäftsmann es wissen müsste. The Unique Men's Shop, San Francisco's Unique. Ein Mann gleich hinter der Tür. Dichter? Sie meinen einen von denen mit, Sie wissen, all dem Haar und Perlen? Gehen Sie doch mal an so einen nahe ran und riechen Sie. Und wenn er richtig krass riecht, ist es ein Dichter. Und die Mädchen? Was muss ein Dichter tun, um in seiner Stadt gehört zu werden? McClure. McClure. Ich spreche mit zwei Mädchen und deren Lächeln wird verstohlenes Kichern. Der Küstennebel hängt in Wölkchen über den hölzernen Gebäuden. Ich lehne mich gegen einen Telefonmasten, fühle die Kälte. Ich kann einen Polizisten fragen, sage ich zu mir selbst, immer noch an der Ecke von Haight und Ashbury, und schiebe die Hände in meine Hosentasche, um zu warten. Dichter? Das rote Gesicht dreht sich um. Er verschiebt den Revolvergürtel, starrt mit metallischem Verdacht. Was wollen Sie von ihm? Wenn alles in Ordnung wäre, kneift die Augen zusammen, würden Sie mich nicht fragen, wenn Sie wirklich diesen, wie ist sein Name, Dichter finden? Am besten Sie sagen es mir. Er steht da und blockiert den Bürgersteig. Um nicht herumzustehen, gehe ich einen halben Block zu Downey, hinauf und um den Block herum, zurück zu Haight and Ashbury und sehe vor Holmcombs Juweliergeschäft jemand, der mich einmal als Professor für Poesie vorstellte. Hey, ich lächelte zu ihm hinüber auf die andere Straßenseite, als er an der Bordsteinkante zögerte, mit einer Aktentasche unterm Arm. Warte, während er kurz nachdenkt. McClure, Dichter, reinigt die Kehle. Oh nein, es kann keinen Dichter in dieser Gegend leben. Ich habe jede Menge Bücher, Anthologien, Essays und alle Dichter, die da vorkommen, sind seit Jahren tot. Also gehe ich fort. Langsam lasse ich mich die Straße hinuntertreiben, bleibe vor Schaufenstern stehen, um zurückzusehen auf die Leute, die immer noch an der Ecke vorübergehen. Der Atem des düsteren Nebels leert die Straßen auf Haight und Ashbury. Und ich stehe entmutigt vor einem Fenster mit Haushaltsgeräten. So wenige Spuren von einem Dichter in seiner Stadt. Wer hört ihn? Weiß. Wer? Den leichten Fußes bewegt er sich durch die Stadt, diese Stätte. Wer ruft ihn zurück?